Julia Friedrichs, am 1. März ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Und in diesem Buch, da geht es ja um Prekarität und vorwiegend auch um ökonomische Ungleichheiten, aber auch schon in ihrem Buch von 2015, Wir erben, was Geld mit Menschen macht. Da stehen ja auch materielle Verteilungsfragen und ihre Auswirkungen im Fokus. Was finden Sie denn persönlich spannend an diesen Fragen rund um moderne Formen der Arbeit, ökonomische Ungleichheit? Also was ist da so Ihr persönlicher Zugang zu dem Thema? Wie kamen Sie dazu, sich damit zu beschäftigen?
Naja, ich bin Reporterin, Journalistin und finde immer Themen besonders spannend, wo man die Lesenden oder Zuschauenden, ich mache ja auch viel Fernsehen, in Bereiche mitnimmt, die sie nicht so kennen. Und so habe ich eben schon relativ früh begonnen, so in der Sphäre der Vermögenden zu recherchieren, habe ja auch schon viel zu Elite-Universitäten, Elite-Ausbildungsstätten recherchiert. Und wenn man so am oberen Ende der Gesellschaft viele Gespräche führt, mit Menschen spricht, fällt einem oft auf, wie verzerrt das Bild des Landes ist, in dem die Menschen eigentlich leben. Das heißt, dass viele Vermögende, viele Privilegierte glauben, das Land sei gleicher, als es eigentlich ist und oftmals keine Vorstellung haben, was denn so das mittlere Einkommen ist, wie groß tatsächlich die Vermögen sind. Ich glaube, das ist auch völlig normal, wenn man quasi einfach nur unter eher Vermögenden unterwegs ist. Und so entstand dann eben aus der Beschäftigung mit den Erben und mit den Vermögenden das dringende Bedürfnis zu schreiben, wie es denn eigentlich den anderen geht, den Nichterben, den Nichtvermögenden, was ja einfach die große Mehrheit der Menschen, gerade der Jüngeren ist.
Also es geht vielleicht auch ein bisschen um so eine Diskursverschiebung oder Perspektivenverschiebung, also sozusagen den Blick zu richten auf ja, die Arbeiterklasse sozusagen. Dieses Wort, das ja auch in dem Titel Ihres Buches vorkommt oder die Bezeichnung Working Class bezieht sich ja dann eben auch auf die Gruppe von Menschen, die fürs Überleben auf ihre Arbeitskraft angewiesen sind, die also kein Vermögen besitzen, aus dem sie Kapital schöpfen können. Ja, Sie werfen mit dieser Bezeichnung schon ja auch einige sehr verschiedene Menschen in einen Topf oder auch sehr unterschiedlicher Berufsgruppen und damit ja auch ja vielleicht diverse Differenzen im Zusammenhang mit zum Beispiel verschiedenen Anstellungsverhältnissen. All das bringt ja auch verschiedene Grade an Absicherung mit sich. Da habe ich mich gefragt, wieso es Ihrer Meinung nach aber trotzdem aktuell so einen einheitlichen Begriff braucht wie den der Working Class, obwohl das sich ja auf eine sehr heterogene und auch große Gruppe bezieht.
Also für mich ist einfach die Frage nach dem Vermögen so ein bisschen die Trennscheide des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass die Frage, wer Vermögen hält und wer nicht, immer relevanter ist für die Frage, wer wie lebt. Wir sehen es, glaube ich, am offensichtlichsten, das ist ja inzwischen fast jedem klar, an den Immobilienmärkten. Wir sehen es aber auch an den Bildungsmärkten. Wir sehen es bei der Frage, wer welche Berufe ergreift. Das heißt, die Frage, ist Vermögen da oder nicht, die ist wichtiger geworden in einer Zeit, in der eine kleine Gruppe sehr, sehr große Vermögen hält und auch vererbt und eine große Gruppe eben nicht diese Vermögen hält und vererbt. Und was ja die Menschen, die ich getroffen habe, eben eint, ist, dass sie keinen Puffer haben, dass sie keine Rücklagen haben, dass sie einfach nur ihr Einkommen haben und sich dann, obwohl sie erstmal auf den ersten Blick so unterschiedlich scheinen, also zum Beispiel das Musikschullehrer-Ehepaar, das ich begleitet habe, es hat eine sehr, sehr gute akademische Ausbildung, hat noch ein Konzertexamen draufgesattelt und die eint ja erstmal nichts mit Zahid, der die U-Bahnhöfe in Berlin reinigt. Aber am Ende, das hat man dann auch in der Pandemie gesehen, sind sie sich dann doch eben relativ ähnlich und stehen, glaube ich, oder sitzen mehr in einem Boot, als sie denken, weil beide eben keine Rücklagen, keine Reserven, kein Puffer, kein Vermögen haben und einfach darauf angewiesen sind, dass dieser Lohn, den sie erwirtschaften, dafür reichen müsste, dass sie ein gutes Leben führen und dass sie auch sowas wie Aufstieg oder sowas wie Wohlstandsaufbau empfinden. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, dass wir ja schon seit langem so getan haben, als seien diese Klassenbegriffe letzten Endes obsolet, sondern als würde es nur darum gehen, ja, wer auf dem großen Markt der Individualisierung sich wo wie sieht und sich da wie platziert, also diese ganzen Postmaterialismus-Debatten. Und ich habe eben in der engen Begleitung der Menschen gemerkt, dass diese Frage, hat man diese Rücklagen oder hat man sie nicht, am Ende doch eben eine ganz, ganz entscheidende ist. Und deshalb glaube ich, dass es legitim und auch nötig ist zu sagen, das sind alles am Ende Menschen der Working Class und die haben alle am Ende auch dasselbe Interesse. Die haben das Interesse, dass die Frage, ob man aus seinem Lohn heraus sich was aufbauen kann oder nicht, dass die wieder mehr in den Mittelpunkt rückt.
Mhm. Da sprechen Sie jetzt auch gerade schon über die Verwendung des Klassenbegriffs und dahingehend wollte ich tatsächlich auch eine Frage stellen mit Bezug auf ein anderes Buch, das in diesem Jahr erschienen ist, ein Sammelband, der heißt Solidarisch gegen Klassismus, herausgegeben von Franzis Seeg und Brigitte Theissel. In dem Buch, da geht es eben um eine Diskriminierungsform, die da Klassismus genannt wird und über die auch, würde ich jetzt sagen, sehr stark innerhalb der jetzt von Ihnen bezeichneten Working Class differenziert werden soll. Also da geht es eben darum, zu unterscheiden, auch zwischen Kindern aus AkademikerInnenhaushalten oder eben ArbeiterInnenkinder, selbst wenn jetzt vielleicht alle besitzlos sind in jetzt dem Sinne, den Sie jetzt da formuliert haben. Was halten Sie allgemein von der Verwendung des Klassismusbegriffs?
Oh, ich glaube, das ist ein echt wahnsinnig weites Feld. Also erstmal finde ich es gut, dass darüber wieder endlich mehr diskutiert wird. Also für mich ist auch die Frage, ja, welche ökonomische Position man hat, wie man aufgewachsen ist, tatsächlich Teil einer Identitätsdebatte. Und ich finde das auch falsch, das gegeneinander aufzuwiegen. Also ich glaube nicht, dass wir zu wenig über Identitäten sprechen, sondern dass wir eben die ökonomische Identität oder die Frage, ist jemand zum Beispiel der erste Akademiker, die erste Akademikerin in der Familie, oftmals ausblenden. Und ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird, weil ich glaube, dass es lange total üblich war, über ärmere Menschen oder über Nicht-Akademiker zum Beispiel auch einfach herzuziehen oder Witze zu machen, Witze, die wir uns zum Glück, wenn es um ja die sexuelle Orientierung geht oder über Herkünfte, wo wir zum Glück schon aufmerksamer sind, war das oder ist es eigentlich noch immer total üblich, diese Witze über Ärmere zu machen. Also zum Beispiel, als es darum ging, dass manche Menschen skeptisch sind, ob sie Impfstoffe benutzen sollen oder nicht, wurde dann über soziale Medien geteilt, haha, billiges Fleisch kaufen, aber beim Impfstoff skeptisch sein. Also dieses irgendwie abwertende, sich lustig machende über Menschen, die zum Beispiel beim Einkaufen auf Angebote achten müssen oder die zu Kick gehen wollen oder sowas, das ist ja total üblich. Und ich finde das gut, dass man darüber redet, ist das nicht auch Diskriminierung? Diskriminieren wir nicht eigentlich permanent Menschen, die wenig Geld haben, die wenig verdienen und die Aufsteigerbiografien hinter sich haben oder drinstecken oder nicht? Also erstmal finde ich die Diskussion gut und weiß halt nur nicht, ob man da sagen muss, so der eine definiert die Gruppe so, das ist richtig, der andere definiert diese Gruppe so, das ist falsch. Da es in meinem Buch einfach um ökonomische Fragen geht, finde ich das sinnvoll, in diesem Fall die Grenzen auch ökonomisch zu ziehen und zu definieren. Und ich weiß immer nicht, ob eben die Definition allein an Ausbildungsgrenzen, also Ausbildungsgängen, wie wir sie ja oft gemacht haben, ob die eben allein tauglich ist.
Mhm. Ja, dann kommen wir doch nochmal auf Ihr Buch zu sprechen. Sie haben ja vorhin auch schon die ProtagonistInnen angesprochen, die ja auch drei reale Personen sind, mit denen Sie sich regelmäßig getroffen haben und die Sie gesprochen haben. Da wäre zum einen der U-Bahnhof-Reiniger Said und dann das Musik- oder MusikerInnen-Paar Alexandra und Christian. Wieso diese drei Charaktere und was repräsentieren sie?
Das Musikschullehrer-Ehepaar, das sind Alexander und Richard und Christian arbeitet im Büro in der Konsumforschung. Die drei Menschen habe ich ausgewählt, weil ich finde, dass sie eben die ganze Spannbreite der Working Class, wie ich sie jetzt definiere, also derer, die kein Vermögen haben, abdecken. Sahid ist, glaube ich, relativ klassisch, das heißt, er ist ungelernt, er hat einen Reinigungsjob, also einen Beruf, den man jetzt als systemrelevant im letzten Frühjahr entdeckt hat. Er arbeitet im Niedriglohnbereich. Und ja, das ist ja so ein bisschen klassisch und glaube ich auch typisch für eine Working Class, die ja nicht mehr so sehr in den Industrieberufen zu Hause ist, sondern eben oftmals in den Dienstleistungen, die sehr viel migrantischer geprägt ist. Und er könnte jetzt genauso ein Paketbote sein etc. Christian hat einen Bürojob, ganz klassisch, und steht so ein bisschen für die Gruppe, die lange dachte, und es war ja auch lange so, ich trete bei einer Firma ein und dann durch meinen Fleiß und mein Pflichtbewusstsein und mein gutes Arbeit leisten, erarbeite ich mir einen gewissen Status, schaffe ich einen Aufstieg innerhalb der Firma. Der Glaube an dieses Prinzip Laufbahn, das ist was, was Christian extrem angetrieben hat. Und bei ihm war es so, wie es bei vielen ist, also ich habe mit vielen Menschen geredet, denen es so ging wie ihm, dass die Firma das aber gar nicht so definiert hat, sondern für die Firma war es mehr so eine On-Off-Affäre und eben keine lebenslange Ehe. Und es war dann eben so, dass er an einem Freitag ins Büro kam und die Chefin gesagt hat, ich muss mal mit dir reden, dann wurde er degradiert. Es gab da keinen Betriebsrat, keine Gewerkschaft, die ihn irgendwie gestützt und beraten hat, was ja inzwischen auch relativ typisch ist. Und bei Christian kann man dann eben sehen, welchen großen Lebenskonflikt es auslöst, wenn man selber mehr in die Arbeit investiert als das Unternehmen quasi in einen selber. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Mitte dieser Working Class. Und Alexandra und Richard sind eben hochqualifiziert, aber arbeiten auf Honorarbasis. Das heißt, sie werden nur dann bezahlt, wenn sie Schüler tatsächlich unterrichten. Sie unterrichten 110 Schülerinnen an 6 Musikschulen und verdienen damit jeder ungefähr 1.600 Euro netto. Wenn sie krank werden, verdienen sie nichts. Wenn Schulferien sind, verdienen sie nichts. Und wenn wegen der Pandemie Unterricht ausfällt, oftmals auch nichts. Und sie stehen, glaube ich, für einen relativ neuen Teil der Working Class, nämlich für die, die zwar sehr hohe Bildungsgänge haben, zwar hohe Bildungsabschlüsse, aber das eben nicht mehr in Arbeitsplatzsicherheit ummünzen können. Und ich glaube, es gibt viele Branchen, in denen das inzwischen so ist. Es haben sich auch jetzt nach Veröffentlichung noch ganz viele Menschen gemeldet, die zum Beispiel Fremdsprachen unterrichten, die MaskenbildnerInnen beim Film sind, die als Physiotherapeuten arbeiten und die alle damit zu kämpfen haben, dass sie eben durch dieses Honorarmodell immer nur sehr kurzfristig wissen, welches Einkommen sie wann wie erzielen werden.
Also vielleicht einfach 3 sehr unterschiedliche Charaktere, die aber sozusagen alle Teil von dieser Working Class sind und aber auch unterschiedliche Hintergründe haben und unterschiedliche Anstellungsverhältnisse oder Arbeitsverhältnisse. Ich fand jetzt an dem Charakter Christian, was Sie da gerade beschrieben haben, spannend, dass es da ja vielleicht auch um eine gewisse Denkweise geht von, ich stecke ganz viel Arbeit rein und dementsprechend kriege ich auch ganz viel raus. Und das ist ja vielleicht auch was, was sich in gewisser Weise verändert hat. Also diese Idee, ich brauche einfach nur viel zu arbeiten und dann kann ich mich quasi hocharbeiten. Und auch diese Idee, dass ja ich sozusagen weiterkommen werde als meine Eltern, also dass das gar nicht mehr so zwingend der Fall sein muss. Es gibt auch ein Buch von Oliver Nachtwey, der ja auch von der Abstiegsgesellschaft spricht, die jetzt aktuell so genau beschreibbar wäre im Vergleich zur Aufstiegsgesellschaft, so in den vielleicht 50er, 60er, 70er Jahren. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen beschreiben, wie es denn kam eigentlich zu dieser Entwicklung in Richtung so einer umfassenden Prekarisierung auch der Arbeiterinnenschaft. Also warum hat es diese Abstiegsbewegung insgesamt vielleicht auch im Gegensatz zu eigentlich einem sehr starken Wirtschaftswachstum in Deutschland?
Genau, also Ökonominnen beziffern oder bezeichnen im Westen des Landes, also man muss ja sagen, dass da leider die Vergleiche immer sehr westdeutsch geprägt sind, so die 1980er Jahre als Wendepunkt. Bis da haben wir tatsächlich den Fall gehabt, dass in der sozialen Marktwirtschaft dieser Aufstieg ganz breiten Gruppen gelungen ist. 90% der Kinder haben die eigenen Eltern wirtschaftlich übertroffen. Das galt für die, die in den Nachkriegsjahren geboren sind. Wir sehen dann einen Bruch bei den Geburtsjahrgängen in den späten 70ern und in den 80ern, also bei den Nach-Babyboomern, denjenigen, die jetzt so in ihren 40ern sind. Da gelingt es eben nur noch der Hälfte, die eigenen Eltern zu übertreffen. Dass das so gekommen ist, da gibt es so eine ganze Palette an Gründen. Also zum einen durch die Öffnung des Arbeitsmarktes sind vor allem die unteren Einkommen unter Druck geraten. Ganz lange sind die unteren 30%, die unteren 40% der Löhne real kaum gestiegen oder teilweise sogar gesunken. Also Said verdient heute weniger als sein eigener Vater, der auch ungelernt war. Und das ist relativ typisch. Also die Menschen in den niedrigen Lohngruppen, die haben real einfach Lohn verloren die letzten Jahrzehnte. Das hat dann der Mindestlohn abgefedert, aber sie haben das eben überhaupt gar nicht wieder aufholen können. Dass die Vermögen eine größere Bedeutung bekommen haben, das habe ich schon gesagt. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir dadurch, dass einfach so viel mehr Menschen Abitur machen, auch studieren, wir natürlich auch so ein bisschen eine Entwertung dieser Bildungsabschlüsse haben. Also das heißt, dass nicht mehr alle, die Abitur machen und studieren, was ja früher einfach der sichere Aufstieg quasi war, dass es denen nicht mehr allen gelingt, diese Bildungsabschlüsse auch in sichere Jobs, in steigende Löhne, in Laufbahnen umzumünzen. Und wir haben, das ist was, was ja sicherlich zum Beispiel Said und auch den Christian trifft, durch die Umstrukturierung von Unternehmen macht auch das natürlich die Laufbahn schwieriger. Also um es am Beispiel von Said zu sagen, sein Job war bis Mitte der 90er Jahre noch Teil der BVG, der Berliner Verkehrsgesellschaft. Er macht jetzt diesen Job seit 18 Jahren sicher und zuverlässig und ordentlich. Und ich bin mir sicher, in dem großen Unternehmen BVG wäre jemand wie er längst aufgestiegen im Unternehmen, hätte sich also hochgearbeitet. Dadurch, dass dieser Job outgesourced wurde und die Firma halt die U-Bahn-Linie reinigt und das war's, ist ihm natürlich dieser Aufstiegsweg innerhalb des Unternehmens auch verbaut. Und Ähnliches gilt eben für Christian, der auch seine Anstrengung, das hat sich nicht mehr in Stellen, also dass er irgendwann, sein Job hieß anders, sein Büro würde größer, er hatte vielleicht auch ein Vorzimmer, so, das war ja der klassische Weg auch für Bürojobs. Da es das in seiner Firma einfach nicht gibt, hat auch er nicht seine Anstrengung 1:1 in eine sichere, bessere Position ummünzen können. Und das ist, glaube ich, was ganz viele ja merken, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, aus meiner Anstrengung A resultiert immer B. Und das, da gibt es eine Logik. Und wenn ich mich mehr anstrenge, resultiert daraus vielleicht sogar C oder D. Und ich glaube, diese Logik ist einfach für viele Menschen ja gebrochen.
Also eine Umstrukturierung von Unternehmen, also im Sinne von Outsourcing, so eine Art Entgrenzung vielleicht, die dazu führt, dass genau Menschen nicht mehr diese klassischen Aufstiegskarrieren vollziehen können oder vielleicht auch die Bildungsexpansion selber sozusagen. Alle haben sehr hohe Bildungsgrade, führt nicht mehr automatisch dazu, dass wir dann aufsteigen können. Wenn wir jetzt mal auf die...
Genau, es gibt also, was die Bildung angeht, gibt es ja diesen schönen Vergleich mit dem Stadion, dass irgendwie, wenn einer aufsteht im Stadion, sieht er halt besser. Also wenn einer eine bessere Bildung hat, dann hat er auch was davon. Wenn am Ende aber alle stehen und quasi alle Abitur haben und studiert haben, dann sieht man halt nicht automatisch besser, wenn einem das gelungen ist. Und das beschreibt, glaube ich, ziemlich genau, was da passiert ist, sodass ja viele eben sogar das Gefühl haben, dass ihre Bildungsabschlüsse entwertet werden. Also mir haben jetzt sehr viele Leute geschrieben, die gesagt haben, ich habe einen besseren Abschluss als meine eigenen Eltern. Ich bin eigentlich höher qualifiziert auf dem Papier, aber es gelingt mir nicht, diese Qualifikation auch in Status oder Wohlstand oder einem sicheren, guten Gehalt eben daran umzumünzen.
Ja, demnach macht es dann eben wahrscheinlich auch einfach Sinn, diese Trennlinie zu ziehen zwischen eben Vermögenden und ja Lohnabhängigen und weniger jetzt innerhalb vielleicht von Lohnabhängigen. Was würden Sie denn sagen, inwiefern unterscheidet sich denn die Lebensrealität und auch Alltagserfahrung jetzt vorwiegend zwischen Vermögenden und Nichtvermögenden? Also was ist da so der Kern, der da den Unterschied macht?
Also die Ökonomen, mit denen ich gesprochen hatte, die haben mir immer gesagt, wer kein Vermögen hat, der ist den Widrigkeiten des Lebens ungeschützt ausgesetzt. Und ich glaube, das trifft es eigentlich total gut. Der ist ohne Airbag unterwegs. Die meinten da in den Gesprächen so die klassischen Unfälle des Lebens, also Scheidung, Krankheit, Jobverlust. Wer kein Vermögen hat, für den sind all diese Dinge von heute auf morgen eine existenzielle Frage. Ich habe das jetzt bei der Begleitung der Menschen eben gesehen, dass dieselbe Folge die Pandemie hatte. Das Musikschullehrer-Ehepaar hat vor einem Jahr, als die Musikschulen geschlossen sind, von einem Tag auf den anderen nicht gewusst, wie werden wir denn übernächsten Monat unsere Rechnungen bezahlen können? Wie wird es funktionieren? Die haben sofort die Zahlung von Versicherungen etc. gestoppt, weil sie gesagt haben, wir müssen mit dem Geld, das wir jetzt noch gerade überwiesen bekommen haben, müssen wir irgendwie sehen, dass wir über die Runden kommen. Die Frau hat sich sofort am Montag darauf einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin besorgt, weil sie gesagt hat, ich muss meine Familie absichern. Und ich glaube, diese Dringlichkeit haben Menschen, die Vermögen haben und sei es in der Familie eben nicht. Die wissen immer, okay, das nächste halbe Jahr, das nächste Vierteljahr, das geht, es funktioniert, egal was ist, es gibt da so ein Netz. Also ich glaube, Vermögen ist einfach ja als Airbag total gut beschrieben oder als Sicherheitsnetz. Da ist was, was einen fängt. Und die, die das nicht haben, die werden eben, haben das Gefühl nicht, da ist einfach nichts. Und dann fällt man sofort und man weiß das eben auch.
Jetzt sind die Vermögenden ja eben einfach nur ein kleiner Bruchteil der Gesellschaft. Der Großteil befindet sich ja eher jetzt in diesem Bereich, den Sie mit der Working Class bezeichnen. Und Sie haben jetzt gerade so ein paar Lebenskrisen auch aufgelistet, Krankheit, Scheidung und so weiter. Eine Krise, die ja gerade alle beschäftigt, genau, ist ja die Corona-Krise. Und da haben wir ja letzten März eigentlich ein bisschen hoffnungsvoll vielleicht ja auch drauf geblickt, dass da vielleicht ja auch PolitikerInnen klar werden könnte, eben dass da vieles, was mit Entlohnung und Arbeitsbedingungen in bestimmten Berufsfeldern zu tun hat, dass das eigentlich untragbar ist. Wenn wir jetzt heute darauf blicken, ist das ja eigentlich eher so eine sehr frustrierende Erkenntnis, dass sich da eigentlich sehr wenig bis gar nichts getan hat. Deswegen würde ich gerne abschließend an Sie nochmal die Frage richten, jetzt jenseits von der Analyse, die Sie jetzt ja schon auch liefern mit dem Buch, was bräuchte es denn da Ihrer Ansicht nach so an realpolitischen, aber vielleicht auch zivilgesellschaftlichen Maßnahmen? Also an welchen Stellen könnte man für mehr Ausgleich sorgen mit Blick auf soziale und ökonomische Ungleichheiten?
Ja, eigentlich müsste man nur dieses Frühjahr der Rührung und der Dankbarkeit, was wir vor einem Jahr erlebt haben, ernst nehmen. Also in der Tat finde ich es auch traurig, wie wenig daraus gefolgt ist. Und frage mich manchmal, wie das sein kann, dass auch die, die ja geklatscht haben, das war ja ernst gemeint, das war ja ein ernstes Bedürfnis zu sagen, oh danke, dass ihr weiter kassiert, obwohl wir jetzt alle gesehen haben, wie wenig ihr verdient. Also vielen ist das ja tatsächlich da zum ersten Mal offensichtlich aufgefallen, wie wenig jemand, der Vollzeit im Rewe sitzt, wie wenig der dann mit nach Hause nimmt. Also ich würde mir total wünschen, dass wir uns da als Gesellschaft selber ernst nehmen und das nicht zur absoluten Farce machen, dieses Frühjahr, in dem applaudiert wurde. Und ich glaube, dass es auch extrem wichtig wäre, weil zum Beispiel bei dem Said ist es so, dass bei dem schon eine große Bitterkeit zurückbleibt, dadurch, dass sich jetzt eben nichts verändert hat. Als das war mit dem Applaus und so, habe ich ihm gesagt, Said, jetzt wird sich was ändern. Jetzt haben die Leute das ja wahrgenommen. Und da hat er schon gesagt, na, abwarten. Und ich glaube, es darf nicht das Ergebnis sein, dass er mit seiner Skepsis und seinem Frust Recht behält, sondern wir brauchen eine Politik, die zumindest dieses Gefühl in Maßnahmen gießt, indem sie sagt, wir brauchen einen vernünftigen Mindestlohn, der irgendwo bei 14, 15 Euro die Stunde liegt. Wir brauchen eine Überlegung, muss man wirklich in den Verträgen das allerletzte immer rausquetschen oder ist es nicht auch total wichtig, dass die Menschen Verträge haben, wo sie das Gefühl haben, da werde ich eher abgesichert, da werde ich eher gehalten. Wir müssen uns überlegen, wie die ganzen Errungenschaften des Sozialstaates, wie die wirklich wieder für eine ganz breite Gruppe der Arbeitnehmerinnen gelten und dass nicht eben durch Vertragskonstruktionen da ganz viele Menschen rausfallen. Und ich glaube auch, dass es für diejenigen, die jetzt super Jahre hatten, weil so klein ist ja die Gruppe derer, die Vermögen hat, gar nicht in Deutschland. Also ich glaube schon, dass die oberen 10, vielleicht 15%, dass das relevante Vermögen sind und dass da auch oft die großen Einkommen sind, wo es auch große Einkommenssteigerungen gab. Also ich würde mir total wünschen, dass diese Gruppe mal in sich geht und sich mal fragt, ist jetzt nicht die Zeit, ein bisschen zu verzichten, ein bisschen weniger aufzuschreien, wenn es heißt, jetzt muss man mal teilen, jetzt muss man mal abgeben. Und ja, auch wenn das ein ausgeleierter Begriff ist, also dass man tatsächlich sich in Solidarität übt und vielleicht alle wieder ein bisschen in die Mitte rücken. Also für mich ist es total okay, dass es eine Ungleichheit gibt, dass es auch Unterschiede gibt. Aber wenn es halt so ist, dass manche mit so einem gewaltigen Vorsprung ins Leben starten und andere eben quasi noch Blei an den Füßen haben, dann ist es kein fairer Wettbewerb. Dann kann man auch nicht sagen, wir sind hier in einem Land in einer Leistungsgesellschaft, sondern dann ist es irgendwann auch eine Farce. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man daran arbeitet, dass dieser Wettbewerb, der wird nie ganz fair sein, aber dass der zumindest wieder ernst zu nehmen ist.